Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Herbstfolge des Spielstudio, dem Podcast der Glücksspielbranche und natürlich von Westlotto. Mein Name ist Axel Weber, Sie hörten es bereits, und ich bin Ihr Gastgeber in diesem einzigartigen Podcast. Denn hier treffe ich einmal im Monat auf Persönlichkeiten, um mich mit Ihnen über das Glücksspiel auszutauschen. Wer ist mein heutiger Gast? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, wir sind bereit. Und wir, das bin natürlich nicht nur ich, sondern auch ein Team, was dahinter steht, was natürlich für den schönsten, größten, verantwortungsvollsten, verbraucherschutzorientiersten, international ausgerichtetsten Lotterieveranstalter in Deutschland tätig ist. Und Sie wissen es längst, das ist der staatliche Anbieter Nordrhein-Westfalens, Westlotto. Mit wem spreche ich heute?
Stefan, 13. Unser Gast versteht die Entwicklungen und Herausforderungen im Glücksspielbereich aus erster Hand. Er verantwortet die Berichterstattung über die klassische Automaten- und Spielhallenbranche bis zu den modernen digitalen Angeboten. Und er ist Impulsgeber für Diskussionen rund um Verbraucherschutz, gesetzliche Regulierung und die Zukunft verantwortungsvoller Glücksspielangebote. Stefan 13. ist Geschäftsführer der Editline GmbH, einer Verlags- und Produktionsgesellschaft für Print und digitale Medien. Zudem ist er Chefredakteur von Games & Business, das Unternehmermagazin für die Automatenwirtschaft. Sein Adressbuch dürfte also dem unseres Gastgebers Axel Weber ziemlich ähnlich sein, wenn es um Kontakte zu Branchenkennern und Glücksspielpersönlichkeiten geht. Herzlich willkommen im Westlotto Spielstudio. Stefan 13., Chefredakteur von Games & Business, das Unternehmermagazin für die Automatenwirtschaft.
Herzlich willkommen, lieber Herr 13. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Weber. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Ja, mir geht's wunderbar. Und jetzt, wo ich Ihren Namen gehört habe, natürlich noch mehr. Erlauben Sie mir und fassen Sie es nicht als Beleidigung auf. Sie sind ja sowas wie der Kommunikationsdino in der Glücksspielbranche und sagen wir mal, die Welt der Dinosaurier ist ja heute sehr positiv konnotiert und da kann ja, ich mit meinen 3,5
Jahren. Es gibt gerade bei Phoenix eine neue Serie, die gucke ich gerade zurzeit, ja.
Das ist wunderbar. Sind Sie sauer, dass wir ein erfolgreiches Format mit dem Podcast haben, wo Sie doch eigentlich mit der Games & Business quasi das Monopol auf Glücksspielkommunikation haben?
Nein, haben wir nicht. Also ganz und gar nicht. Und so verstehen wir uns auch nicht. Nein, wir sind nicht sauer. Ich finde, das Format, das Sie kreiert haben, finde ich eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Vor allen Dingen, weil Sie die Chance genutzt haben, damit auch eine Reihe von Persönlichkeiten mit in die Diskussion zu bringen, die jetzt nicht unbedingt in der Alltagsberichterstattung stattfinden. Nein, ich finde es sehr spannend. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir mit Heft, Online, App zurzeit ziemlich ausgelastet, also von daher alles gut.
Da würde ich auch gerne nochmal ansetzen, Herr 13. Sie haben ja mit Ihrem Magazin, und ich glaube, wir sind ja völlig unverdächtig, da hier irgendwie Werbung zu machen, weil Sie ja alle Themen ansprechen, in den letzten Jahren auch eine Wandlung vollzogen. Warum haben Sie das gemacht? Sie waren ursprünglich ein reines Automatenmedium und heute verstehen Sie sich ganzheitlicher.
Ja, das ist richtig. Die Antwort ist relativ einfach. Wir haben uns die Szene angeguckt und wir haben im Zuge der Diskussion um die Liberalisierung des Glücksspielrechts und den Glücksspielstaatsvertrag haben wir schlicht und ergreifend gesehen, dass das Glücksspiel in Deutschland auf breiterer Basis legalisiert wird. Und da wir in der Berichterstattung für das legale Glücksspiel sehen, haben wir einfach unsere Berichterstattungsbereiche eben auf das legale Online-Gaming ausgeweitet und natürlich ebenfalls auf die Sportwette. Also unser Fokus ist überall dort, wo es legales Glücksspiel gibt. Übrigens auch Lotto.
Ja, ich bin ja Abonnent auch Ihrer Zeitung und ich, ich lese dann vielfach auch die kleine Berichterstattung über Lotto. Nee, im Ernst, tatsächlich bei den großen Fragen werden ja alle Spielformen entsprechend bemüht. Können Sie denn jetzt nach den 2 Jahren, glaube ich, oder 3 Jahren, wo Sie es umgestellt haben, einen Effekt feststellen? Also ist das, was Sie geplant haben, auch das, was bei Ihren Lesern auch ankommt?
Ja, es kommt bei unseren Lesern an, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Also wir haben zum größten Teil positive Reaktionen auf diese Ausweitung. Wir haben über diesen Weg unseren Leserkreis auch ausweiten können, auch den Kreis unserer Ansprechpartner. Es gibt durchaus auch Stimmen, die einfach sagen, wir sollten uns nur ausschließlich um die Automatenwirtschaft kümmern, aber das sind Einzelstimmen. Nein, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir diesen Schritt gemacht haben, der sich aber vor allen Dingen auch online bemerkbar macht. Also wir haben auf unser Informationsangebot über die Glücksspielbereiche, über das Automatenspiel hinaus eine sehr, sehr große Resonanz. Also ich denke mal, das war der richtige Move. Vor allen Dingen auch ein Move in die Zukunft. Es hat ja erst angefangen, da wird ja noch sehr viel kommen, da bin ich überzeugt.
Lieber Herr 13., was reizt Sie eigentlich persönlich an der Berichterstattung rund um Glücksspiel? Oder speziell eben auch die Automatenbranche? Am Ende sind wir doch so eine Special-Interest-Geschichte.
Also ich sage mal so, ich bin aus Zufall in diese Branche gekommen. Und ich bin zu einem Zeitpunkt in diese Branche gekommen, als die Branche noch komplett anders aussah. Also jetzt erlauben Sie mir mal wenigstens in eigener Sache ein kleines bisschen zurückzugehen.
Ja,
also
ich bin als junger Mann
in diese Branche gekommen, als diese Branche noch sehr, sehr stark von einem wesentlich vielfältigeren, zumindest mal in Deutschland, sehr viel vielfältigeren Produktangebot geprägt war, als das heute ist. Also wir reden von Videospiel, wir reden von Flipper, wir reden von allen möglichen elektronischen Unterhaltungsformen, die einfach in den 80er Jahren, und so weit geht das zurück, einfach eine Riesenrolle gespielt haben. Das Angebot war international, die Berichterstattung war international und für einen jungen Zeitungsmann wie mich damals war das einfach eine absolut faszinierende Welt. Und deswegen bin ich dabei geblieben. Diese Welt hat sich verändert. Ich habe allerdings eine Branche kennengelernt, die zum einen eine Unterhaltungsbranche gibt, zum anderen einen Überlebenskampf ab und zu mal kämpft gegen Vorwürfe, die nicht gerechtfertigt sind und die, das kommt auch noch dazu, zusammengesetzt ist aus ganz, ganz vielen, zumindest mal im Automatenbereich, mittelständischen Unternehmern mit sehr spannenden und interessanten Unternehmerpersönlichkeiten, sowohl männlich wie weiblich, dass ich überhaupt gar keinen Grund gesehen habe, das Genre zu wechseln. Also ich finde es wunderbar und ich fühle mich sehr, sehr wohl in dieser Branche.
Ja, finde ich auch völlig in Ordnung, dass Sie das so sagen. Welche Veränderungen haben? Nee, anders. Sie haben eben gesagt, Sie haben herausgestellt, dass die Branche so ein bisschen speziell ist und man konnte vielleicht einen kleinen Tick raushören, dass Sie so ein bisschen sich rechtfertigen wollte. Sind Sie denn auch mal geschmäht worden dafür,
Nein.
dass Sie in einem Medium oder für ein Medium arbeiten, was für die Glücksspielindustrie tätig ist?
Nein, nee. Ist mir bis jetzt da nicht untergekommen.
Welche Veränderungen, Herr 13., haben die Branche in den vergangenen Jahren denn am stärksten geprägt aus Ihrer Sicht? Weil Sie haben ja schon ein bisschen auch eine Außensicht.
Riesig. Also wie lange oder wie weit wollen Sie denn zurückgehen? 10 Jahre? 20 Jahre?
Na, beschränken wir uns doch eher auf das, seitdem wir alle miteinander reden. Und da sind wir ja gerade mal bei 10 Jahre plus, ne? Oder vielleicht bei 15 insgesamt.
Ja, okay.
Aber die großen Entwicklungen sind ja doch jetzt in den letzten 5, 6, 7 Jahren entstanden.
So, also die jüngsten Veränderungen, die wir durchgemacht haben, ist natürlich die Verabschiedung des Glücksspielstaatsvertrags. Damit hat der Gesetzgeber den Versuch unternommen, sowohl das Online-Automatenspiel, das Online-Spiel ganz generell, wie auch die Sportwette zu legalisieren. Aus meiner Sicht mit überschaubarem Erfolg. Aber immerhin, dass diese Bereiche in Deutschland legalisiert jetzt sind, ist ein wichtiger Schritt nach vorne. Das ist das eine. Das andere, wenn wir auf 2014 zurückgehen, 2012 glaube ich eigentlich, haben wir für das Automatenspiel eine Veränderung der Spielverordnung, die im Vergleich zu ihrem Vorgänger aus dem Jahr 2006 deutlich restriktiver geworden ist und die dazu geführt hat, dass das legale Automatenspiel zunehmend unter Druck von illegalen Angeboten geraten ist, womit wir jetzt einfach auf dem gesamten Glücksspielsektor, wenn ich jetzt die Bereiche nehme, das Automatenspiel, das Online-Automatenspiel und die Sportwette, von einer Parallelentwicklung von legalem Spiel und sehr, sehr starkem illegalen Spiel sprechen. Und ich denke mal, das ist das Spannungsfeld, in dem sich im Moment alle bewegen und mit dem man umgehen muss.
Herr 13., Sie haben eben gesagt, der Glücksspielstaatsvertrag mit überschaubarem Erfolg. Wenn ich mich in der Branche umhöre, die offiziellen Statements lese oder auch die Beiträge in Ihrem Magazin, dann sagen doch eigentlich alle, ein Erfolg ist es schon. Was relativieren Sie da so deutlich?
Also gut, nochmal. Dass wir eine Legalisierung in diesen Bereichen haben, ist auf jeden Fall ein Erfolg. Man muss sich wahrscheinlich immer anschauen, von woher die einzelnen Akteure kommen. Und ich denke mal, gerade auf der staatlichen Seite mit den 16 Bundesländern, die sich da einigen mussten, ist die Tatsache, dass man sich auf eine Legalisierung dieser Bereiche einigen konnte, schon tatsächlich ein sehr, sehr großer Schritt. Was aber die Marktrealität angeht, da einfach so zwei Sachen ganz lapidar. Also die Online-Automaten-Leute sagen mir, es ist auf diesem Bereich aufgrund einer katastrophalen steuerlichen Gesetzgebung einfach kein Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite, die Sportwettleute sagen, der Gesetzgeber zwingt uns zu einem so restriktiven Sportwettenangebot, dass wir gegen die internationale Konkurrenz, die schwarz in Deutschland tätig ist, überhaupt keine Chance haben. Das sind so die beiden Aspekte, wo ich einfach sage, der Gesetzgeber hat zwar einen Schritt nach vorne gemacht, aber nicht weit genug, um das zu erreichen, was eigentlich der Sinn des Glücksspielstaatsvertrages ist, nämlich das Spiel in legale Bahnen zu lenken.
Würden Sie denn so weit gehen, dass Sie sagen, es gibt kein ausgewogenes Verhältnis mehr zwischen Wirtschaftlichkeit und verantwortungsvollem Glücksspielangebot?
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube auf jeden Fall eines. Diejenigen, die egal wo derzeit in Deutschland ein legales Glücksspielangebot machen und einer internationalen Konkurrenz oder einer illegalen Konkurrenz ausgesetzt sind, müssen sich ganz schön zur Decke strecken. Zumindest mal das.
Mhm. Zum 10-jährigen Jubiläum des DRW, da gab es eine große Veranstaltung. Ich glaube, da ist in einer Richtung immer diskutiert worden, wir müssen zentrale Themen angehen und die alle gemeinschaftlich. Das führt mich zu der Frage, welche gesellschaftliche Verantwortung tragen eigentlich Glücksspielunternehmen aus Ihrer Sicht als Journalist, also auch die Unternehmen aus dem Glücksspielbereich, für die Fortentwicklung in unserer Gesellschaft oder auch für die Demokratie? Das ist ja ein Thema, was gerade sehr breit diskutiert wird.
Ein spannender Aspekt. Also die Frage würde ich mal gerne zurückgeben. Wie sieht man das denn bei Lotto?
Oh, da sind wir sehr klar. Sie wissen, dass wir ja von der Grundstruktur über das Lotto-Prinzip mit den 40% der Abgaben, Konzessionsabgaben und Lotteriesteuer quasi eine soziale Verantwortung erfüllen, kann man auch nachhaltig nennen. Aber wir glauben, gerade auch als staatliches Unternehmen, das ist eben nicht genug. Weswegen wir sagen, es gibt eine zweite Säule, die sich nicht erschöpfen kann, in Geld zu erzeugen, in auch natürlich in legale Spielbahnen zu lenkenden Spielwünsche, sondern Unternehmen, die am Markt auch gut verdienen, haben eine zusätzliche Verantwortung. Wir beide sprachen ja vor langer Zeit, längerer Zeit schon mal darüber. Die kann im Rahmen von Prävention liegen. Da haben wir ja auch sehr große Aktivitäten getätigt. Aber sie kann auch in sonstigen gesellschaftlichen Verantwortungsübernahmen liegen. Was bei uns das Thema Ehrenamt, was wir sehr intensiv fördern und wo wir glauben, dass wir da vielleicht auch sogar eine Vorreiterrolle haben.
Okay, das sind, also ich sehe das im Prinzip unter zwei Gesichtspunkten. Der Gesichtspunkt Nummer eins ist im Prinzip die direkte Übernahme von Verantwortung für das Spiel und die spielenden Kunden. Ich denke mal, in allen privaten Glücksspielbereichen wird diese Verantwortung sehr wohl wahrgenommen. Wir haben umfangreiche Präventionsprogramme, wir haben umfangreiche Spielerschutzprogramme, wir haben gesetzliche Vorgaben, die eingehalten werden. Also ich glaube ganz einfach, dass wir auf der Seite der Verantwortung keine Defizite haben. Auf der anderen Seite ist das die gesellschaftliche Verantwortung der einzelnen Unternehmen. Da habe ich einfach die Wahrnehmung, das ist dann einfach sowohl in der Automatenbranche als auch in den anderen Sektoren eine individuelle Angelegenheit für jedes Unternehmen. Da gibt es solche und solche. Ich persönlich weiß, dass gesellschaftliche Verantwortung gerade auch im kommunalen Bereich von sehr, sehr vielen Unternehmen aus dieser Branche übernommen wird. Also ich glaube nicht, dass man sich in der Beziehung zu verstecken braucht. Glaube ich nicht. Aber ich habe keine absoluten Zahlen. Ich habe keinen Überblick. Ich kenne nur eigentlich unzählige Automatenunternehmer, die in dem Bereich tätig sind und einfach nicht drüber reden.
Ja, ich wollte auch gar nicht sagen, der eine oder der andere ist besser. Was ich von meiner Firma halte, habe ich im Intro ja schon gesagt. Liegt vielleicht darin, dass viele Automatenunternehmer über diese Dinge nicht reden, vielleicht ein Teil eines großen Missverständnisses? Sie haben ja auch ein sehr gutes Gespür für Politik, Medien und Gesellschaft auf die Glücksspielbranche, also deren Ansicht. Und noch immer wird man ja als Glücksspielanbieter, zugegebenermaßen wir etwas weniger vielleicht als die Automatenindustrie, doch mit diversen Vorurteilen konfrontiert. Gibt es da dann doch eher Missverständnisse? Also ist die Branche eigentlich viel normaler, als man glaubt? Wie sehen Sie das?
Auf jeden Fall. Also die Branche ist schon alleine deswegen viel normaler, als man glaubt, weil wir da draußen über 5000 mittelständische Unternehmen haben, Familienbetriebe, die einfach ein gastsoberes Leben führen. Also von daher, ja, diese Branche ist komplett normal. Das ist das eine. Das andere ist, die Branche hat mit Vorurteilen zu kämpfen auf der einen Seite, aber ich glaube ganz einfach, diese Vorurteile, die werden zunehmend als veraltet wahrgenommen. Ich kann Ihnen da was Interessantes berichten aus unserer Serie Generation Y, in der wir seit 2 Jahren in jeder Ausgabe von Games & Business junge Automatenunternehmer vorstellen, die wir auch gezielt danach ausgesucht haben, dass sie das Unternehmen ihrer Eltern, teilweise auch ihrer Großeltern weiterführen und unternehmen und übernehmen. Und wir stellen diese Frage den jungen Unternehmerinnen und Unternehmern natürlich auch. Und die berichten uns kollektiv, dass in ihrer eigenen Altersgruppe ihr Beruf, ihre unternehmerische Tätigkeit, das, was sie machen, überhaupt gar keine Rolle spielt, nicht in Frage gestellt wird. Im Gegenteil, sehr, sehr häufig, sehr, sehr interessant nachgefragt wird, was macht ihr da, wie macht ihr das, wie sieht euer Unternehmen aus? Ich glaube einfach, dass es in der Beziehung eine Entwicklung gibt, die als sehr positiv zu verzeichnen ist, die aber halt noch nicht so rasend alt ist. Ja, es gibt Vorurteile gegen diese Branche und solange es diese Vorurteile gibt, hat diese Branche auch schon gegen diese Vorurteile gekämpft. Aber ich glaube ganz einfach, dass sich in der Zwischenzeit dadurch ein wesentliches Bild gedreht hat und dass man in der Beziehung gut vorankommt und dass in diesem Zuge auch die öffentliche Wahrnehmung, sprich jetzt Medien, sich ebenfalls verändert.
Könnte diese Normalität bei jüngeren Menschen auch etwas mit der Digitalisierung zu tun haben? Weil auch dort stellen wir ja fest, dass Menschen, die mit etwas befasst sind, das viel normaler auffassen. Auch das ganze Thema Spielen ist ja ein völlig anderes und erlebt ja gerade wieder eine große Zeitenwende.
Also ja, natürlich, die Digitalisierung, die spielt in allen unseren Lebensbereichen eine Rolle. Also von daher spielt umgekehrt, in welchem Lebensbereich spielt die Digitalisierung keine Rolle? Nein, ich glaube, es geht um eine gewisse Art der Unbefangenheit. Als meine Tochter noch ein paar Jahre jünger war, da sind die mit ihrer Clique jeden Donnerstagabend losgezogen. Diese Clique, die war, ist bis auf den heutigen Tag, soweit ich das noch weiß, sind die zusammen, Jungs und Mädels, junge Frauen, junge Männer. Das war immer donnerstags. Und da hat meine Tochter dann den Verlauf dieses Abends immer folgendermaßen beschrieben. Die hat gesagt, wir gehen mit den Mädels in die Stadt bis 8 Uhr shoppen. Dann gucken wir mal, dass wir hinterher noch einen Cocktail irgendwo kriegen. Mit den Jungs können wir vor 10, 11 Uhr nichts anfangen. Die sind in der Spielo und zocken ein bisschen und hinterher treffen wir uns in der Kneipe am Bahnhof und spielen Bierpong. Das war der Verlauf eines Abends. Was lernen wir daraus? Punkt Nummer 1, der Automatenwirtschaft gelingt es nicht, junges weibliches Publikum zu gewinnen, das überlassen die den jungen Männern. Sollten die drüber nachdenken, wie sie das schaffen. Nummer 2, die jungen Männer gehen komplett jung, komplett unbefangen mit dem Unterhaltungsort Spielhalle um und mit dem Unterhaltungsgerät Geldspiel. Die gehen dahin, die treffen sich. Die packen dann nach 2-3 Stunden ihr Bündel und ziehen in die Stadt. Und drittens, die Tatsache, dass die sich dann wieder getroffen haben in einer Lokalität mit Bierpong, zeigt, dass wir allmählich auch in Deutschland auf eine neue Art der Unterhaltungsgastronomie zugehen, die sich speist aus gastronomischem Angebot auf der einen Seite und Unterhaltungsangeboten wie Dart, Bierpong, Eisstockschießen, wie auch immer, das ist im Moment im Kommen und wird uns in den angelsächsischen Ländern derzeit schon vorgemacht. So, das sind die drei Sachen, die ich aus dieser ganzen Angelegenheit schließe. Also mit anderen Worten, die Bedürfnisse ändern sich und das Verhalten der Menschen ändert sich. Und ich denke mal, das ist eine Entwicklung, die auch weitergehen wird.
Im März auf dem Kongress der Automatenindustrie meine ich mich zu erinnern, dass genau dieses Thema dort auch auf der Tagesordnung stand. Und da haben auch einige Unternehmer wohl gesagt, na, wir müssen das machen, weil bei den Geldspielen gar nicht mehr genug kommen. Also gibt die Branche den Trend vor oder sagen sie, nee, das wird nachgefragt und deswegen machen wir das?
Huhn und Ei.
Vielleicht können Sie das ewige Rätsel jetzt lösen.
Nein, kann ich nicht, mit Sicherheit nicht.
Oder ist beides richtig?
Nein. Also ich glaube ganz einfach. Okay, also wir kommen aus einer Zeit der zumindest mal aus politischer Sicht relativ hohen Spielhallendichte. Und das wurde jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark reduziert. Aber aus dieser Spielhallendichte ist eine folgende Botschaft bei den Automatenunternehmen, bei den Spielhallenbetrieben hängen geblieben. Wenn sie sich in einem relativ dichten Markt bewegen, müssen sie sich abheben. Und abheben ist schwierig in einem Umfeld, wo das Spielgeräteangebot nicht allzu groß ist. Von unterschiedlichen Geräten meine ich jetzt. Mhm. Das heißt, sie müssen andere Formen des sich Absetzens und sich Abhebens vom Wettbewerb finden. Und das ist, um es mal so ganz einfach zu sagen, das ist ein guter Gastgeber zu sein. Das steckt nach wie vor da drin. Gute Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen sind auch gleichzeitig in dieser Branche gute Gastgeber. Und das müssen sie auch perspektivisch sein. Ich glaube ganz einfach, dass die Spielhalle als der soziale Raum, ähnlich wie die Gastronomie, das Hauptunterscheidungsmerkmal der USP sozusagen ist gegenüber dem Online-Gaming, was natürlich Wachstumsraten haben wird in Zukunft, auch wenn das im Moment aufgrund der Gesetzgebung wirtschaftlich schwierig ist. Aber es wird Wachstumsraten ganz einfach geben. Und deswegen wird der Spielplatz, um es mal salopp zu sagen, der Spielplatz als sozialer Raum an Bedeutung zunehmen. Tut er teilweise jetzt schon, auf dem Land machen die Kneipen zu. Da haben, es gibt so manche Spielhalle, die schon längst die Funktion der Dorfkneipe oder der Stammkneipe übernommen hat. Es ist einfach so, auch wenn sie manche nicht wahrhaben wollen.
Da darf aber kein Alkohol ausgeschenkt werden.
Nein. Das ist auch nicht nötig. Das ist auch überhaupt nicht nötig. Also es gibt in dieser Branche nicht im geringsten, nicht im Ansatz, auch nur das Gefühl, dass die Tatsache, dass kein Alkohol ausgeschenkt werden, in irgendeiner Art und Weise ein Defizit ist.
Mhm. Gibt's nicht. Herr 13., ist bei dieser sozusagen Zukunftsform des hybriden Angebotes E-Sport auch ein wesentlicher Faktor? Also da, wo man eben doch auch stationär online gemeinsam spielt?
Noch nicht.
Noch nicht.
Zumindest in Deutschland noch nicht. Und das sehe ich auch für Deutschland die nächste Zeit nicht, ehrlich gesagt.
Warum ist Deutschland da so speziell in seinem
ja,
Angebot?
Ja, weil der E-Sport, wenn man genau hinguckt, dann wird das Geld, was sich international im E-Sport verdient wird, zu einem nicht unerheblichen Teil durchaus auch durch Wettaktivitäten einfach verdient. Und das ist in Deutschland im Moment überhaupt gar kein Thema. Im Moment ist E-Sport eine attraktive Angelegenheit, die aber den Schritt von dem großen Business, wie wir das international kennen, noch ganz weit entfernt ist.
Haben Sie Sorge, dass die deutschen Anbieter dann abgehängt werden? Oder sehen wir in Zukunft eine ganz schnelle Entwicklung, dass die Wettanbieter eben auch in Deutschland sich dann auf eine immer stärker ausdehnende E-Sports-Industrie sozusagen stürzen werden? Und haben wir dann eine neue Spielform?
Kann ich nicht beurteilen für Deutschland, ehrlich gesagt. Also kann ich nicht beurteilen, will ich auch ehrlich gesagt nicht prognostizieren. Es herrscht doch die Neigung dazu, mit sehr, sehr großer Skepsis diesen Entwicklungen gegenüberzustehen. Die internationale Glücksspielmesse ICE bis vor 2 Jahren in
jetzt in Barcelona. London,
jetzt in Barcelona. Die haben in den letzten Jahren eine richtige E-Sports-Arena aufgebaut. Da sind E-Sports-Team aufgetreten, haben gegeneinander gespielt, hat es Wettbewerbe gegeben. Ich glaube, es wurden sogar mal ein Begegnungen in internationalen Wettbewerben von dort aus direkt übertragen. Das ist in Deutschland undenkbar. Mhm. Zumal auch noch in diesem Zusammenhang. Also im direkten Zusammenhang mit Glücksspiel, wie auch immer das aussieht, das ist in Deutschland, sehe ich einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht. Ja.
Da lassen wir uns mal überraschen.
Ja, absolut.
Ich halte die Glücksspielindustrie auch in Deutschland oder wer in Deutschland aktiv ist, sitzen ja nicht alle hier, schon für so schnell und für so schlagkräftig, dass sie da durchaus was aufbauen können.
Nein, das ist aber nicht eine Frage der Industrie. Ja, klar, natürlich. Also dieses Kompliment der Innovationsfähigkeit, das gebe ich ohne weiteres an die Anbieter, an die Industrie zurück. Jederzeit. Aber die Gesetzgebung wird da einfach nicht mitgehen.
Mhm. Herr 13., was ist das wichtigste Thema, was Sie glauben, was im nächsten Jahr nicht mehr in Ihrem Magazin steht? Weil es gelöst ist vielleicht.
Sehe ich keine zurzeit.
Sehen Sie keine?
Sehe ich keine zurzeit. Also es könnte sein, also was jetzt den Automatenbereich betrifft, könnte es sein, dass wir in 12 Monaten Bewegung sehen in der Frage der Spielverordnung.
Mhm.
Die für die Automatenindustrie. Aber das ist, es kann wirklich keiner voraussagen. Ich sag mal so umgekehrt, es wäre schön, wenn es so wäre. Es wäre schön, wenn es so wäre, wenn man da einen deutlichen Schritt weiter wäre. Aber auch das kann ich nicht prognostizieren.
Sie sind ja auch kein Wahrsager und kein Hellseher, aber Sie haben uns jetzt eine gute halbe Stunde Einblicke gegeben in da wo Sie herkommen, in die Denkwelt, die sich ja dann eben auch in den Artikeln in dem Magazin oder eben auch online wiederfindet. Lieber Herr Dreizehnter, wir sind schon am Ende. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich. Ich habe Sie wahrgenommen, also wir kennen uns ja schon einige Jahre und ich bin mal sehr geschätzt, dass man mit Ihnen Glücksspielgespräche führen kann, die eben auch nicht nur das Tagesgeschäft angehen, sondern eben auch ein bisschen weit in die Zukunft reichen. Sie sind und bleiben als Chefredakteur von Games & Business natürlich ein Impulsgeber, nicht nur in Hintergrundgesprächen. Und ich habe festgestellt, Sie sind in der Welt der Familienbetriebe und damit der Fragen, die dort vorherrschen, der Entwicklung und in der Internationalisierung, zum Beispiel bei E-Sports, worüber wir eben drüber sprachen, genauso zu Hause. Was ist Ihr Lieblingsspiel?
Der alte Flipper Terminator.
Ja, den gibt es ja bald wieder. Ich hätte fast darauf gewettet, dass es eines der ganz alten Automaten ist, die ja auch in Ihrem Magazin immer monatlich vorgestellt werden.
Ja, ja,
und
dafür ist
dafür
ist der Terminator zu jung. Die alten Automaten, die wir im Heft haben, die haben doch einen deutlich antikeren Touch. Da müssen wir noch ein paar Ausgaben Games & Business machen, bis wir da bei dem Terminator ganz einfach ankommen.
Letzte Frage an den Terminator, den Geschäftsführer der Editline GmbH und Chefredakteur von Games & Business, dem Unternehmensmagazin der Automatenwirtschaft. Was wird Ihr nächster Kommentar sein zu Beginn des neuen Magazins? Oder wollen Sie das absolut noch nicht verraten?
Ganz offen. Das weiß ich noch nicht. Es wird in den nächsten Wochen so viel passieren, dass jeder Gedanke, den ich jetzt über einen Kommentar verschwende, eigentlich überflüssig ist. Also ich werde frühestens in 14 Tagen anfangen, darüber nachzudenken und muss dann trotzdem damit rechnen, dass ich von irgendwelchen Ereignissen dann wieder überholt werde.
Dann lassen wir uns überraschen, denn wir wissen, Berichterstattung, Regulierung und Sonstiges sind ganz enge Brüder, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ich danke Ihnen recht herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war Stefan Dreizehnter, der Chefredakteur von Games & Business. Und er hat uns einen Einblick gegeben in eine Branche, die zwischen Tradition und digitaler Transformation offenkundig ständig in Bewegung ist. Denn auf nicht alles kann man ganz klare Antworten zu den Fragen finden. Das war die 39. Folge des Spielstudios, dem Podcast der Glücksspielbranche von Westlotto. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, Herr Dreizehnter. Wir sehen uns auf irgendeinem der nächsten Branchenkongresse bestimmt wieder oder hören uns am Telefon. Ich freue mich drauf. Allen anderen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die nächste Folge erscheint im Dezember. Und so viel sei da schon verraten. Wiederum natürlich mit einem besonderen Gast, genau wie heute, bei dem ich mich abschließend nochmals bedanken darf. Stefan Dreizehnter, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht.
Herzlichen Dank für die Einladung und ich hoffe, es hat Ihnen und den Zuhörern ebenfalls ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Dankeschön.
Und Ihnen allen, wie immer, Glück auf.